Herzlich willkommen, liebe Freunde der Grauzone, zu einem neuen Audio-Podcast. Mein Name ist Florian Müller und ich begrüße Online-Redakteur. Nein, falsch, bist du gar nicht.
Die Gewohnheit.
Ja. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einem neuen Audio-Podcast. Mein Name ist Florian Müller, ich bin der Chefredakteur und ich begrüße Redakteur Federico Svesago.
Hallo in die Runde und herzlich willkommen zu dem neuen Podcast.
Ja, wir haben uns überlegt, dass wir, und ich bin immer sehr vorsichtig bei solchen Ankündigungen, aber vielleicht wollen wir ein halbwegs regelmäßiges historisches Format machen. Denn zum einen ist die Geschichte ein bisschen kurz gekommen in den letzten Jahren und zum anderen ist es ja auch so, dass du mit deiner Printkolumne alle zwei Monaten ja auch immer ein historisches Thema abarbeitest. Und ja, dann wollen wir versuchen mit Folge 1, vielleicht schaffen wir es bis Folge 10, mal schauen, wir haben alle viel zu tun und machen das ja teilweise auch nur nebenberuflich, aber die Motivation ist da und die Motivation ist auch da wegen des aktuellen heutigen Themas, das mir sehr, sehr große Freude eigentlich schon immer gemacht hat, auch als Kind, denn es geht um Hannibal und die Römer. Friedericus, wie kamst du auf das Thema? Wie bist du es erstmal mit Hannibal in Berührung gekommen?
Naja, also als Thema fürs Heft, das war eigentlich dein Vorschlag, das zu machen, aber
na gut, aber wenn da kein Anklang gefunden wäre, hättest du gesagt, lass mich in Ruhe.
Ja, das ist wahr. Also ich weiß gar nicht, wann ich das erste Mal mit Hannibal überhaupt, oder mit dem Stoff Hannibal überhaupt in Berührung kam. Ich glaube, es war nicht durch die Schule. Ich kann es aber nicht genau sagen. Also es war auf jeden Fall in meiner, ich sag mal, frühen Jugend, in Anführungszeichen.
Ja.
Einfach allein aus dem allgemeinen Geschichtsinteresse heraus. Und es ist auch so, dass ich zumindest also in meiner Welt damit aufgewachsen bin. Also in meiner Welt, wenn ich in meiner abgekapselten, leicht autistischen Welt, dass Hannibal natürlich ein selbstverständlicher Begriff war. Also ja. Selbst wenn ich nicht genau hätte sagen können, was der gemacht hat oder wann genau der gelebt hat oder so, aber man wusste auf jeden Fall, das war ein Kerl, der hat mal gegen Rom gekämpft und hat verloren.
So. Und mit den Elefanten, das ist ja auch was immer mit den Elefanten noch hängen geblieben ist.
Und ja, natürlich hat er nur letzten Endes verloren. Also er hat natürlich auch einige sehr große und sehr erstaunliche Siege erfochten. Ne? Das hat man natürlich auch gewusst.
Ja, also ich habe das auch, ich weiß nicht genau aus welchen Gründen, aber bei mir ist Hannibal auch nicht durch die Schule hängen geblieben. Vielleicht ist die Römerzentrierung dazu groß gewesen. Also ich habe ja auch im Leistungskurs Geschichte gehabt und dann auch im Nebenfach studiert. Und man müsste das, hat man wahrscheinlich in der Unterstufe oder Mittelstufe gemacht, Antike. Und an sich war und bin ich immer ein großer Fan der Antike gewesen. Aber Hannibal, das glaube ich, ist nicht durch die Schule hängen geblieben. Allerdings hat mein Vater mir immer die Geschichte erzählt, aus vor der Schule schon, mit diesem berühmten Spruch Hannibal ante Portas, der eigentlich ganz anders heißt, ne?
Ja, Hannibal ad Portas, also Hannibal geht auf die Tore zu. Hannibal ad Portas heißt ja, Hannibal steht vor den Toren, stand er ja nie, aber der Begriff, also das geflügelte Wort hat in dieser Form überlebt. Aber der eigentliche Ausspruch war tatsächlich, Hannibal geht jetzt auf die Tore zu, also eben ad Portas.
Ja, also total faszinierend und was mir halt hängen geblieben ist, eben die Elefanten, aber auch diese Vorstellung, dass du als Römer in Rom, in deinem Land, sozusagen schutzlos einem fremden Heer ausgeliefert bist, wo eine der größten Heere, die die Antike vielleicht je gesehen hat, oder eines der größeren Heere, ich will nicht übertreiben, auf fremdem Boden sich frei bewegen kann und dann überlegt, pass mal auf, wir gehen jetzt auf Rom zu, die Metropole, die Millionenstadt. Und dann passiert ja das Unfassbare, Hannibal zieht weiter. Und ich glaube, da gehen wir später noch drauf ein. Wir wollen das ja schon ein bisschen chronologisch halten, warum er das denn gemacht hat. Erzähl uns mal, wer war Hannibal und wie kam er überhaupt in die Rolle als Kriegsführer oder Fürst?
Naja, also Hannibal war der Sohn von Hamilkar, einem größeren oder einem sehr bekannten karthagischen Feldherrn. Also karthagisch, ja, das Wort kommt jetzt gerade auf. Also das Gebilde, zu dem Hannibal gehört hat, das war Karthago. Und Karthago ist heute ja, also im Grunde schon irgendwas leicht Mystisches, weil wir ja auch keine eigentlichen Quellen aus Karthago selbst haben. Zumindest nicht aus dem Karthago, aus dem Hannibal stammte, weil ja die Römer dann, Spoiler, ich weiß, wann war das, 146 vor Christus, glaube ich, alles zerstört haben.
Ja, richtig.
Aber auf jeden Fall wissen wir, dass die Karthager eigentlich mal Phönizier waren und die Phönizier wiederum waren das war ein semitischer Volksstamm, sage ich mal, aus der heutigen Levante, vor allem aus dem heutigen Libanon. Und die haben sich in der Antike, vor allen Dingen dann im ersten Jahrtausend vor Christus als Kaufleute sehr etabliert im östlichen Mittelmeerraum. Und wie das halt bei Kaufleuten der Fall ist, haben die dann irgendwann auch ihr Handelsimperium expandiert und eben die Stadt Karthago gegründet, die sich dann irgendwann eigenständig gemacht hat. Und Karthago, falls jemand nicht weiß, wo das liegt, das ist ganz in der Nähe des heutigen Tunis, also im heutigen Tunesien. Ich meine, die Bevölkerung, die jetzt dort lebt, hat mit den Karthagern, den antiken Karthagern, eher wenig zu tun. Und das heißt, wir sprechen hier von einer völlig anderen Welt in dem Sinne. Und die Karthager waren, ähnlich wie die Römer, ja keine Erbmonarchie oder sowas, sondern die waren eine Art, ja, kann man sagen, eine Art Handelsrepublik in Anführungszeichen. Ich glaube, das ist tatsächlich ein Begriff, ein moderner Begriff, unter dem man das staatliche Organisationswesen Karthagos am besten zusammenfassen kann. Und das heißt, die haben von Karthago aus dann wieder selbst eigene Kolonien und Handelsbeziehungen aufgebaut, unter anderem dann im heutigen Spanien. Also die Stadt Cartagena an der heutigen Mittelmeerküste in Spanien geht auf Karthago zurück, nämlich auf Novo Karthago oder Nova Karthago, Verzeihung, also Neu Karthago im Grunde genommen, also einer ja, Tochterstadt Karthagos. Und genau, von dort aus, sowohl von Karthago selbst als auch von Neu Karthago aus, haben denn die Karthager im 3. Jahrhundert vor Christus eine Art Imperium gehabt im westlichen Mittelmeerraum und sind dann entsprechend mit den Römern aneinander geraten, die ja auch gerade ihr eigenes Imperium aufgebaut haben zu dieser Zeit. Und
Ich finde immer eine kurze Zwischengrätsche. Du hast das sehr gut beschrieben mit den, also wir haben uns dann im Heft darauf geeinigt, das Einflussgebiete zu nennen, weil man kennt ja diese schönen Karten, die wir dann einfärben oder die es ja auch in jedem Atlas gibt. Und mit unserer heutigen Brille blickt man ja immer darauf, als wären das irgendwie Staaten mit Grenzen. Aber es fasst das halt gar nicht richtig. Es sind halt irgendwie Territorien, die dem zugehörig sind, mal loser, mal weniger lose. Und ja, wie du gesagt hast, war das halt eher so eine Handelsnation, aber eben dann auch keine Nation. Und was auch immer ganz wichtig ist, wir im Mittelmeer, das war quasi, würde ich sagen, das Zentrum der Welt, weiß ich jetzt nicht, aber zu der Zeit zumindest das Zentrum der westlichen Welt. Und es haben wirklich dauerhaft verschiedene Gebiete, Reiche im Clinch gelegen. Und es gab in dem Sinne keinen Hegemon, wie später jetzt mit den Römern oder so, sondern es gab tatsächlich eine Gruppe von, wir haben jetzt hier eingezeichnet, also wer das gerne sehen möchte, muss das Heft kaufen. Heft 48 KI, da ist der Artikel zu Karthago drin. Da sind bis zu 10 große Völker, Stammesverbände, Handelsrepubliken, wie man sie nennen will, die sozusagen um das Mittelmeer kämpfen und dauerhaft im Krieg liegen.
ja, genau. Also die Karthager hatten wie gesagt, im 3. Jahrhundert vor Christus eigentlich ihre Blütezeit, beziehungsweise ging es dann halt schon im Ende hinzu, weil sie in einen Konflikt mit den Römern gerieten. Die Römer selbst haben ja sich ebenfalls im 3. Jahrhundert stark erweitert. Ich glaube, die Samnitenkriege fallen in die Zeit und auch die ersten Expansionsversuche Richtung Norden und auch die Eroberung der Region Magna Graecia, also Großgriechenland eigentlich, im heutigen Süditalien. Also das, was wir quasi heute als Süditalien bezeichnen, war im 3. Jahrhundert vor Christus eigentlich von Griechen kolonisiert. Also die Griechen spielen auch eine große Rolle, oder was heißt eine große, also auf jeden Fall eine gewisse Rolle in diesem Konflikt. Und wie gesagt, die Römer eroberten in dieser Zeit Magna Graecia, also Süditalien. Und gerieten dann irgendwann mit den Karthagern aneinander, die eben auf Sizilien ebenfalls Siedlungen hatten. Also ich glaube, die Stadt Lilybaeon, die antike Stadt Lilybaeon im Westen der Insel, ist da der wichtigste Anlaufspunkt für karthagische Geschichte in Griechenland. Und im Osten der Insel siedelten wiederum auch wiederum griechische Kolonisten oder altgriechische Siedler. Das waren vor allen Dingen die Städte Syrakus. Also die Stadt Syrakus war vor allen Dingen die wichtigste Stadt der Griechen dort. Und von Norden drangen dann halt die Römer auf die Insel. Und um Sizilien herum entfachte sich dann halt irgendwann der Streit, wer jetzt diese Insel beherrschen sollte. Also lange Zeit lagen die Griechen von Syrakus und die Karthager im Clinch. Und nachdem die Römer die Griechen halt vertrieben hatten aus Süditalien, oder zumindest erobert hatten aus Süditalien, so ist es besser gesagt, standen halt die anstelle der Griechen im Kampf gegen die Karthager. Hinzu kam auch noch, dass Karthago auch Besitzungen auf Sardinien hatte, was natürlich dann auch irgendwann ins Auge Rom gefasst wurde. Und so kam es im 3. Jahrhundert vor Christus zum ersten Punischen Krieg, der, ich kann es gleich sagen, genau, der von 264 bis 241 vor Christus gekämpft wurde. Und wie gesagt, dieser Krieg war hauptsächlich ein Kampf um Sizilien. Aber natürlich ging es dann auch schon um die Vorherrschaft im westlichen Mittelmeerraum und auch noch weitere Gebiete. Also wie gesagt, Sardinien und auch Korsika waren da im Fokus der Kämpfe. Und diesen ersten Punischen Krieg konnten die Römer für sich entscheiden. Das war auch nach anfänglichen Niederlagen der Fall, aber in der entscheidenden Schlacht, einer Seeschlacht tatsächlich, gegen die Karthager, konnten die Römer siegen. Das begründete unter anderem nicht nur die Vorherrschaft der Römer in Sizilien, sondern auch quasi die Vorherrschaft der Römer auf dem Mittelmeer selbst, also als Marinemacht. Und ja, in diesem Krieg kämpfte Hannibals Vater, den ich vorhin schon erwähnt hatte, also Hamilkar. Und es gibt die Legende, dass, das habe ich auch im Artikel beschrieben, dass Hamilkar seinen Sohn Hannibal den Schwur abgenommen haben soll, dass er sich in seinem Namen an den Römern rächen solle. So. Das heißt, natürlich lässt sich nicht belegen, inwiefern das jetzt stimmt und inwiefern das halt wahr war, aber es begründet zumindest den Mythos Hannibal, der eben versucht, seinen Vater und seine Nation gegen die siegreichen Römer zu rächen.
Ja, also der erste Punische Krieg war ja dann eher auch ein Seekrieg mit bestimmten Dutzend größere Seeschlachten um Sizilien herum. Faszinierend ist ja auch diese drei Punischen Kriege, die ja letztendlich mit der Vernichtung Karthagos endeten, sind ja von ihrem Charakter her so dermaßen unterschiedlich, wie Kriege auch irgendwie nur sein könnten. Allein das ist irgendwie eine Skurrilität der Geschichte. Zum anderen die Frage, die sich ja auch immer stellt, ich habe dich schon mal danach gefragt, du hast mich in einem anderen Podcast, da hast du mich sehr abgewatscht, kann man denn bei sowas einen Schuldigen ausmachen? Also wer war der Aggressor? Wer war der Verteidiger oder sind das einfach die realpolitischen Gegebenheiten, dass solche aufstrebenden Nationen irgendwann aneinander krachen?
Ja, also natürlich ist das eine Gegebenheit, dass dann irgendwann bei aufstrebender Nation Interessenkonflikte entstehen und die dann halt ausgetragen werden, kriegerisch. Ob man jetzt da einen Schuldigen erkennen kann, ist halt auch schwer zu sagen nach über 2000 Jahren, weil einfach auch bei der Quellenlage natürlich dürftig ist, ne? Also gerade im Falle des Zweiten Punischen Krieges haben wir, wie gesagt, ja keine karthagischen Quellen, weil die ja alle zerstört wurden oder verloren gegangen sind. Aber wir haben eine griechische Quelle, also Polybios heißt der Mann, der lebte in der Mitte des 2. Jahrhunderts vor Christus, also ungefähr
100 Jahre später, ja.
nee, 50 Jahre nach dem Zweiten Punischen Krieg,
Ach so, ist dann nach
tatsächlich.
dem ersten Jahr.
Ja, nach dem ersten Jahr ungefähr 100 Jahre, aber nach dem zweiten ungefähr 50 Jahre. Das heißt, der hatte noch wahrscheinlich noch, also quasi die Großvatergeneration, die noch an dem Krieg mitgekämpft hat. Und der gilt bei den Altesthistorikern, soweit ich gelesen habe, soweit ich weiß, als relativ neutral. Und dann gibt es noch eine zweite Quelle, der Livius, der, glaube ich, auch ein bisschen später gelebt hat. Und der schreibt über die Punischen Kriege in seiner generellen Abhandlung über die Geschichte Roms. Und bei dem merkt man schon, dass der da gewissermaßen parteiisch ist. Ja? Also, dass der da die Karthager schon eher als die Schuldigen ausmacht. Ob es jetzt nun wirklich einen Schuldigen gab, will ich da jetzt mich nicht festlegen. Also ich glaube, man kann es auch nicht. Und es hängt natürlich auch sehr davon ab, wie man jetzt emotional mehr gewogen ist. Ne? Also ich hab gehört, es gab unter Althistorikern tatsächlich sehr emotionale Debatten und Streitereien, ob jetzt nun die Karthager oder die Römer die Bösen waren in den Punischen Kriegen.
Ja.
Also,
Also ich
ja.
persönlich bin ja sehr auf den Seiten Karthagos, was zwei Gründe hat. Zum einen die herausragende Leistung von Hannibal, die man eigentlich kaum genug würdigen kann aus militärhistorischer Perspektive. Und zum anderen habe ich nie wirklich einen Bezug zu den Römern gehabt. Also ich bin ein großer Griechenfreund. Aber die Römer fand ich immer so als kulturlose Emporkömmlinge im Sinne einer frühen EU oder sowas. Das ist natürlich jetzt extrem überzogen, aber ja, das trifft schon so ein bisschen. Wie ist das bei dir? Hast du eine Vorliebe für Rom?
Schon, ja. Also natürlich ist halt Rom insofern faszinierend, weil die halt über Jahrhunderte lang ein einigermaßen stabiles, in Anführungszeichen, Imperium aufgebaut haben. Vor allem, weil sie halt auch immer einen extrem eisernen Willen gezeigt haben, zumindest bis zum 1. Jahrhundert nach Christus. Also
Ja.
der Grund, warum der Zweite Punische Krieg für Hannibal letzten Endes verloren ging, war ja, dass die Römer einfach gesagt haben, nö, wir geben nicht auf. Also selbst nach den Niederlagen, weiß ich nicht, am Trasimenischen See, wo irgendwie gefühlt 80.000 Legionäre umgekommen sind, und nach Cannae, wo nochmal 80.000 Legionäre umgekommen sind, also 160.000 Mann, die einfach weg waren, und das ist ja für
Ja,
antike Verhältnisse schon relativ
hoch
viel.
ausgebildete Soldaten in niedrig Bevölkerungsländern mit unvorstellbar teuren militärischen Ausrüstungen, ne, muss
Ja.
man ja auch dazu sagen.
Ja. Und nach all diesen Niederlagen haben die immer noch gesagt, nee, wir geben nicht auf. Und das war ja letzten Endes auch das, was Hannibal das Genick gebrochen hat. Ne? Also das ist halt schon unglaublich faszinierend. Und ich glaube, es gibt auch kaum ein antikes Volk und auch kaum ein heutiges Volk, das mit diesem eisernen Willen irgendwie vergleichbar wäre. Auf der anderen Seite hat natürlich Karthago so diese Verlierersympathien irgendwie, ne? Also man denkt sich dann halt schon, okay, was wäre, wenn die halt gewonnen hätten? Oder natürlich auch das Genie Hannibals, was du gerade angesprochen hast. Also dieser Typ war ein unglaublich talentierter und fähiger Feldherr, und es war auch, also so ähnlich wie bei, weiß ich nicht, zum Beispiel bei Napoleon in den Napoleonischen Kriegen. Also überall, wo er da war, haben die Leute gewonnen, oder hat seine Leute gewonnen, und wenn halt nicht da war,
Ja,
haben die halt hauchlos
ja,
verloren gegen die
ja,
Gegner.
ja.
Also das ist schon unglaublich faszinierend.
Das stimmt, ja. Lass uns aber weiter chronologisch gehen. Also der erste punische Krieg für die Karthager dann verloren. Sizilien fällt an Italien. Teile um Syrakuse bleiben bei den Griechen. Und dann dauert es fast 50 Jahre, bis es zum zweiten punischen Krieg kommt. Und in der Zeit ist Karthago aber eben nicht untüchtig, sondern sie breiten sich massiv auf der Iberischen Halbinsel aus. Und das ist ja dann auch was so eher die, ja, sagen wir mal, Kriegsschuld bei Karthago sieht, weil sie haben ja einen Vertrag geschlossen, richtig, dass man sich gar nicht so weit ausdehnen darf, wie sie es dann tatsächlich getan haben.
Also es gibt diesen sogenannten EPO-Vertrag,
Ebro ist der spanische Fluss, ne?
ja genau, es gibt heute einen spanischen Fluss, der heißt Ebro, der ist im Norden, also im Nordosten Spaniens, einer der größten Flüsse des Landes. Man ist sich aber nicht sicher, welcher Fluss mit dem antiken Ebro gemeint ist, also mit diesem
Okay.
Ebro im Vertrag. Und der Ebro-Vertrag besagt halt, dass sich Karthago nicht auf die andere Seite des Ebros, also auf die nördliche Seite des Ebros ausbreiten darf. Im Gegenzug hält sich Rom von der südlichen Seite des Ebros fern. Ne? Also das war quasi so der Inhalt des Vertrages. Und den hatte ein gewisser Hasdrubal abgeschlossen. Das war ein Schwager von Hannibal. Also der hat wohl eine Tochter von Hamilkar geheiratet, dieser Hasdrubal. Und
Ja.
dieser Hasdrubal ist auch nicht zu verwechseln mit einem anderen Hasdrubal, der wiederum der Bruder von Hannibal war. Also Namensähnlichkeit ist hier so eine Sache, auch bei den antiken Karthagern. Genau, und es gibt eine Stadt im Norden Spaniens, Sagentum, hieß die in Antike bei den Römern, und ich glaube, Sagent heißt sie heute. Und diese Stadt lag auf jeden Fall eigentlich im Einflussbereich Karthagos, hatte aber ein Verteidigungsbündnis mit Rom geschlossen, sodass sich Hannibal gezwungen sah, diese Stadt zu belagern. Das war ungefähr 219 vor Christus. Und die Römer nahmen das dann wiederum als Anlass, um halt Karthago wieder den Krieg zu erklären. Also, so ist zumindest die ungefähre Quellenlage dafür. Ob jetzt nun den Römern die Unabhängigkeit von Sagent so wichtig war, sei jetzt mal dahingestellt. Auf jeden Fall haben sie es als Anlass genutzt, um halt wieder in den Krieg gegen Karthago zu ziehen. Also die Karthager hatten eigentlich, ja, kein direktes Interesse, sage ich mal so, an einer Konfrontation mit den Römern. Aber genau, so war eben die Situation. Also Sagent war dann quasi das Zündfeuer, an dem sich der Zweite Punische Krieg entfachen sollte. Die Ursachen dafür waren natürlich viel tiefgreifender. Also klar, die Römer hatten den Ersten Punischen Krieg gewonnen, aber durch die karthagische Expansion Richtung Spanien und auch dadurch, dass halt Karthago noch eine ernstzunehmende Großmacht an sich war im Mittelmeerraum, war dieser Konflikt noch lange nicht gelöst. Also ob jetzt nun Sagunt belagert worden wäre oder nicht, also es wäre ohnehin wahrscheinlich zu einem zweiten Krieg gekommen.
Genau, und das war im Jahr 218 vor Christus. Dann begann der sogenannte Zweite Punische Krieg. Und tatsächlich ist es ja dann so, dass Hannibal schon relativ zeitig loszog, oder?
Ja, also man, oh Gott, ich weiß jetzt, ich habe jetzt genau eine Jahreszahl natürlich nicht im Kopf, aber
Also er hat
es
218 vor Christus war die erste Schlacht auf, sage ich mal, römischem Boden bei
ja.
Tessin in der heutigen Schweiz. Und ja, kurze Zeit vorher war halt diese Belagerung in Sagunt. Von daher kann man sich halt auch so, also es war jetzt nicht wirklich wieder ein Krieg im heutigen Sinne, wo sich so zwei Armeen dann gegenüberstanden, sondern es war alles sehr strategisch, sehr taktisch und halt eben auch sehr dynamisch,
Also
was
man
ja
hat sich
auch
ja
mit dem.
versucht, so gegenseitig auszumanövrieren. Ne? Also
Genau, ja.
dieser Alpenzug Hannibals. Warum ist Hannibal überhaupt über die Alpen gegangen? Naja, um halt der römischen Armee an der Küste aus dem Weg zu gehen. Das war eigentlich der Hauptgrund, um halt direkt dann das römische Herzterritorium zu treffen.
Ja,
Ne?
und was, um das auch zu verstehen, muss man sich halt auch klar machen, dass halt, ja, also dass in der damaligen Zeit man einfach so eine Armee unterlaufen kann, weil halt die Armeen der Hauptfaktor sind, weil sie auch sehr träge sind und weil halt das Nachrichtenwesen sehr schlecht ausgeprägt ist. Und wenn man dann halt eben besser informiert ist und sieht, die Römer ziehen jetzt an der Küste, teilweise auch mit vielen Schiffen, durchs Mittelmeer nach Sagunt in Spanien und dann geht Hannibal halt eben die Route an der Küste und eben später über die Alpen. Und das ist halt, muss man sich auch vorstellen, was für ein Husarenstück das ist, sozusagen, dass sein eigenes Leben und das Leben von vielen 10.000 Soldaten darauf zu wetten, dass das jetzt klappt. Also man ist quasi aneinander vorbeigelaufen, die Römer halt an der Küste oder in den Schiffen und Hannibal halt eben im Landesinneren. Und es gibt sogar die Theorie, dass sie sich hätten sehen können, je nachdem, man konnte so ein bisschen rekonstruieren, wo Hannibals Route war. Und vielleicht hat er es ja auch. Also vielleicht hat er dann in Frankreich oder am Beginn der Alpen runtergeschaut und hat dann das römische Heer in die andere Richtung ziehen sehen. Also das ist ja unvorstellbar einfach. Und ja, dann kamen die Alpen. Ist auch eine der Sachen, die mir sehr früh im Gedächtnis geblieben sind, weil irgendwie als Kind geht man Skifahren in die Alpen und da ist es irgendwie kalt und voller Schnee und ganz furchtbar. Und dann hört man, dass jemand mit vielen tausend Soldaten und sogar mit mehreren Elefanten über die Alpen zieht. Zum einen, so profan es dann auch klingt, kann man damit einfach den menschengemachten Klimawandel etwas relativieren. Denn man weiß wohl anhand der Schneegrenze, dass es zu dieser Zeit so warm war wie heute ungefähr. Ist natürlich schwer mit Gewissheit zu sagen. Und auf der anderen Seite hat Hannibal natürlich einen intelligenten Pass gewählt, den man übrigens auch seit einigen Jahren weiß. Also man hat lange gerätselt, über welchen Pass ist Hannibal dann tatsächlich gegangen. Und es ist der, weißt du gerade den Namen?
Nein.
Nachschauen.
War es nicht der St. Bernhard? Nee, das war Napoleon. St. Bernhard war Napoleon.
Ja.
Aber ist er denn drüber gegangen?
Ich habe es gerade auch nicht hier stehen. Aber es war einer dieser drei, vier größeren Pässe von Westen kommt. Und das hat man rausgefunden, weil vor einigen Jahren gab es da ein Forscherteam und die haben tatsächlich Elefantendung feststellen können. Und dann eben anhand der Radiokarbon-Methode in eine ähnliche Zeit datiert. Und dass zu einer ähnlichen Epoche jemand anderes mit Elefanten über die Alpen gekommen ist, ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Deshalb weiß man dann jetzt auch die konkrete Route von Hannibal, wie er nach Italien vorgestoßen ist. Ja, aber was ist dann passiert?
Genau, also in Italien traf er auf die ersten römischen Armeen. Es waren zwar nicht die Hauptarmeen, also die hat er versucht nach Spanien zu ziehen, aber er konnte da auf jeden Fall die ersten Erfolge feiern. Also du hast schon erwähnt das Gefecht bei Tessin, also lateinisch Ticinus. Ticinus, je nachdem, welche Aussprache man da bevorzugt. Auf jeden Fall dort der erste kleinere Erfolg. Der erste größere Erfolg war dann die Schlacht von Trebia im Dezember 218 vor Christus. Und wer jetzt bei dem Monat aufgehorcht haben könnte, der tut das zu Recht, denn Dezember, Winter ist eigentlich eine eher ungewöhnliche Zeit, auch in der Antike natürlich, zum Krieg führen.
Ja.
Und warum die überhaupt im Winter stattfand, war, dass sich Hannibal als Jahreszeit zur Überquerung der Alpen den Herbst ausgesucht hat. Also die müssen, glaube ich, so Oktober, November über die Alpen gegangen sein, was ja eigentlich so aus unserer Sicht schon waghalsig ist. Also wenn man denkt,
Man
ja, wir
könnte auch
gehen,
im Winter nach Russland ziehen.
ja, also ich meine, man würde erwarten, dass man halt im Sommer, irgendwie im August oder so, über die Alpen zieht, wo es halt am wärmsten ist. Aber er entschied sich für den Herbst, was wahrscheinlich auch aus der Zeitnot herausgegangen ist. Also
Ja.
wenn er jetzt gewartet hätte bis zum nächsten Sommer, dann wären die Römer halt schon längst in Spanien gewesen und dann hätte er nichts gewonnen. Und man weiß auch, dass natürlich ist zwar wärmer war als heute in den Alpen oder ungefähr genauso warm wie heute, aber dass es trotzdem einige Probleme gab mit der Kälte im Herbst. Ja? Also natürlich war es jetzt kein tiefer Winter, wie man es noch aus, ich sag mal, noch aus dem 20. 19. Jahrhundert kennt oder noch aus der kleinen Eiszeit oder so, aber die hatten schon ihre Probleme mit der Kälte. Also es gab auch einige Verluste aufgrund der Witterungslage, so ist es nicht.
Ja.
Naja, auf jeden Fall sind sie halt im Herbst rüber, über die Alpen und sind dann halt im Winter in Rom oder in Italien angekommen. Dann, wie gesagt, die Schlacht an der Trebia, die erste große Schlacht auf römischem Boden oder auf italischem Boden, wo Hannibal, wie eigentlich fast immer in seinen Schlachten, zwar zahlentechnisch unterlegen war, also der hatte, ich glaube, weniger als 30.000 Mann zur Verfügung und halt noch seine 37 Elefanten oder wie viel auch immer das waren, ungefähr zwischen 30 und 40 Elefanten zur
Ja.
Verfügung gegen eine viel größere römische Armee. Also ich glaube, die Römer hatten um die 40.000 Mann. Und trotzdem hatte er es eben durch sein taktisches Genie geschafft, den Römern ungefähr die Hälfte dieser Soldaten, naja, abhanden kommen zu lassen. Sag mal
Ja.
so. Im darauffolgenden Jahr, also die Armee überwindete dann in Italien, und im darauffolgenden Jahr 217 kam es dann zum ersten wirklich, also zur ersten größeren Schlacht, die auch so geschichtlich ist, dass man sie eigentlich kennen könnte. Also wir hatten vorhin das
Ja.
Thema, dass wir Hannibal zwar nicht in der Schule kennengelernt haben, aber im Lateinunterricht auf jeden Fall, weiß ich noch, hatten wir das Thema Zweiten Punischen Krieg auch behandelt. Und unter anderem auch diese Schlacht, die Schlacht am Trasimenischen See. Und das war im Grunde genommen auch so eine Art Husarenstück von Hannibal, indem er einfach eine römische Armee in eine Falle gelockt hat, die darin bestand, dass er quasi eine Position vorgab, wo seine Armee sein sollte, wartete, bis das römische Heer vorbeimarschierte, auf den Weg zu dieser Position, wo die Römer glaubten, dass die Karthager seien. Und dabei mussten sie eben am Trasimenischen See vorbei. Und der Trasimenische See ist ein See in den Apennin, im Apennin-Gebirge. Und man kann sich das so vorstellen, dass der See eben in so einer Art Talkessel liegt und darum sind halt bewaldete Hügel. Oder da geht es halt schon relativ steil bergauf. Das heißt, man hat nur ein relativ schmales Ufer, an dem man Wege bauen kann. Und an diesen zogen halt die Römer vorbei. Und Hannibal hat sich natürlich nicht in der Position versteckt, wo er die Römer hat glauben lassen, dass er sei, sondern er hat sich in den Wäldern oberhalb des Weges versteckt. Und im passenden Moment ist er dann mit seinen Herren oder mit seinen Truppen aus der Deckung hervorgegangen und hat dann die römische Armee in den See gedrängt quasi. Also da sind unzählige römische Soldaten auch einfach elendig ertrunken.
Ja.
Und es war wieder ein ähnliches Truppenverhältnis wie schon davor, also ungefähr 30.000 Mann auf Hannibals Seite und ungefähr die 40.000 Mann auf der römischen Seite. Und auch da müssten wieder die Hälfte, mehr als die Hälfte der Römer draufgegangen sein. Also ungefähr 10.000 Mann sollen sich nach Rom zurückgezogen haben können. Der Rest war entweder tot oder halt gefangen genommen worden von den Karthagern.
Ja. Und danach ging es nach Cannae. War es dann so, dass die Römer schon erwartet haben, dass er eigentlich nach Rom zieht?
Ich glaube, es war nach Cannae, wo dann diese Befürchtung stand, dass er jetzt nach Rom geht. Also Cannae war dann wiederum ein Jahr später, 216 vor Christus. Auch hier war es wieder so, dass Quatsch, dass Hannibal eigentlich nach Rom hätte ziehen können oder man es auch irgendwo erwartet hatte, aber es nicht tat, weil er glaubte, die Bundesgenossen Roms, also die ganzen Stämme und Völker um drum herum, die er Rom unterworfen hatte und in so ein Bundesgenossensystem, so nannte man das, eingeflochten hatte, dass man die abtrünnig machen könnte und somit Rom quasi ausbluten lassen könnte, truppentechnisch wie auch versorgungstechnisch. Weswegen er erstmal in Italien rumzog. Man hat ihn versucht, wieder in Cannae zu stellen und Cannae war dann das nächste, wahrscheinlich sogar noch größere Meisterstück von Hannibal, weil er eben keinen See hatte, in der die Römer hätte ertränken können. Und zwar, auch das ist im Heft eigentlich recht detailliert beschrieben, er hat im Grunde genommen eine Umfassungsschlacht, ein Kessel geformt. Also die Römer und die Karthager standen sich zwar frontal gegenüber, aber Hannibal hat, um es kurz zu sagen, das Zentrum so sehr geschwächt, dass die Römer quasi in eine Einbuchtung gerieten. Also der hat das Zentrum, Hannibal hat das sein Infanteriezentrum quasi so sehr zurückgenommen, dass die Römer an den Flanken umfasst wurden. Währenddessen hat die karthagische Kavallerie die römische Kavallerie vertrieben und konnte somit das römische Heer direkt umfassen. Und in diesem Kessel ist eigentlich die ganze römische Armee draufgegangen. Also es waren 80.000 Mann, die auf römischer Seite gekämpft haben, ungefähr die Hälfte auf Hannibals Seite. Und von diesen 80.000 Mann sind ungefähr 70.000 draufgegangen und 10.000 sind gefangen genommen worden. Also es war die größte Niederlage, die Rom zumindest in seiner, ich sag mal, seiner Blütezeit in Anführungszeichen erlebt hat. Also eigentlich wahrscheinlich bis zur späten Kaiserzeit oder zumindest bis zur, ich weiß gar nicht, wie viele Leute bei der Varusschlacht gestorben sind, aber bis dahin auf jeden Fall war das die größte und auch psychologisch einwirkendste Niederlage auf Seiten der Römer.
Und das, was man sich ja auch immer vergegenwärtigen muss, du hast es, das ist, was heißt übergangen, aber du hast es nicht betont, 2 Jahre später. Also zwischen der Schlacht von Tessin und Cannae 218 bis 216 vor Christus liegen einfach 2 Jahre, wo eine mehrere 10.000 Mann starke Armee auf feindlichem Boden kampiert und umherzieht. Also allein das ist ja schon einfach nur absurd vorzustellen heutzutage. Wie haben sich die Römer verhalten? Hat man die Haupttruppen zurückgezogen oder haben die dann versucht, in Spanien gegen Karthago zu kämpfen?
Also in Spanien war auch immer, das heißt immer ein Schlachtfeld, also wir haben schon versucht, auch Spanien zu holen. In Spanien waren sie auch einigermaßen erfolgreich, also zumindest erfolgreicher als gegen Hannibal direkt. Ich hatte es ja vorhin schon angesprochen, also immer wenn halt Hannibal nicht da war, war es halt, naja, schwierig für die Karthager, sich gegen die Römer zu behaupten. Aber man hatte erst bei Spanien weniger Bedeutung zugezogen. Also erst nachdem klar wurde, dass obwohl Hannibal keine gewonnen hatte, er nicht auf Rom ziehen konnte, aus Gründen, die wir gleich erörtern werden, hat man dann festgestellt, okay, jetzt können wir auch Karthago an anderen Stellen versuchen zu schwächen. Und dann ist man halt auch
Ja.
Richtung Spanien gezogen. Und also, das war schon wesentlich später, aber 209 vor Christus gelang es dann den Römern auch in Spanien dann letztendlich Fuß zu fassen. Also es war
Ja.
nur Karthago, was sie einnehmen konnten, wo dann der Hasdrubal gekämpft hat. Also es war dann der Hasdrubal, der Bruder von Hannibal war, ne? Und Hasdrubal hat dagegen einen Mann gekämpft, der später auch für das Schicksal Hannibals sehr entscheidend sein wollte, nämlich Scipio Africanus. Publius Cornelius Scipio Africanus, so hieß der Mann, richtig?
Gehe ich von aus, ja.
Ja, es war ein römischer Adliger aus der Familie der Cornelia.
Genau, es gibt ja
So.
zwei Scipios, deswegen jetzt die
Genau.
genaue
Aber
Betonung.
Scipio Africanus war halt der berühmtere und das war halt der letztendlich, der, um es mal kurz vorwegzunehmen, das Schicksal Karthagos im Zweiten Punischen Krieg besiegelt hat. Aber genau. Kehren wir nochmal zurück zu Hannibal in Italien, also
Ja,
216.
eine Sache
Achso.
noch betonen, diese Niederlage der Römer auf eigenem Boden gegen Karthago haben sich halt so sehr in diesem Selbstverständnis festgefressen, dass halt Karthago der Todfeind ist. Und ich glaube, man kann auch behaupten, dass diese Niederlagen dafür verantwortlich sind, dass man im Dritten Punischen Krieg dann so rigoros gegen Karthago vorgegangen ist, oder?
Ja. Also ich glaube, im dritten Krieg, Punischen Krieg hatte man dann sozusagen die Schnauze voll.
Ja,
Und hat dann,
okay, also
ja, hat dann halt
ja.
einen radikalen Schlussstrich gezogen. Was jetzt auch in der Antike jetzt nicht unüblich war. Also
Ja.
würde ich jetzt mal behaupten, oder?
Ja, schon. Also man hat halt, man muss auch dazu sagen, die Friedenspolitik in der Neuzeit ist ja eher, also jetzt klar mit Ausnahme vielleicht des Zweiten Weltkrieges, aber die Friedenspolitik der Jahrhunderte davor war ja eher eine Politik der Bündnisse, der Diplomatie und der Versöhnung, dass man halt keinen totalen Sieg erringen wollte. Wir erinnern dann zum Beispiel an den Deutsch-Französischen Krieg 1871, wo man die Franzosen ja als Siegermacht eigentlich relativ in Ruhe gelassen hat. In der Antike war das aber so, vielleicht liegt das auch an einem anderen Menschenbild oder an einer anderen Vorstellung von Zeit, dass man halt oft in vielen Generationen gedacht hat. Und die Sorge war immer, dass wenn ich einen Gegner besiege, aber ihn nicht vernichte, dass halt seine Kinder und Enkelkinder mich wieder mit Krieg überziehen werden. Also so ein bisschen so ein Blutfehde-Ding. Und das waren dann halt oftmals auch so persönliche Schlachten und halt eben die Vorsorge, dass man dann nicht 50 Jahre später, wenn man vielleicht gar nicht daran denkt, dann doch mal wieder von diesen Leuten da angegriffen wird. Deswegen ist man da ein bisschen radikaler oftmals vorgegangen.
Ja, okay. Ja, also ich meine, willst du damit sagen, dass zum Beispiel das Christentum die Europäer dann hat verweichlichen lassen und deswegen ist zu dieser diplomatischen
Das denkst
System
nur
kommt?
du, ja.
Ja. Nee, also.
Nein, aber warte, die entscheidende Frage kommt ja jetzt und da freue ich mich drauf. Also Hannibal zieht wie ein Verrückter, könnte man denken. Die YouTube-Hörer sehen jetzt die Karte im Hintergrund von römischer Stadt zu römischer Stadt. Er ringt kleinere Siege, aber er zieht nicht auf Rom. Und warum ist das so?
Also, das hat, ich glaube, zwei größere Gründe. Einerseits war Hannibals Strategie von Anfang an eigentlich, Rom ausbluten zu lassen und eben, wie gesagt, diese Bundesgenossen auf seine Seite zu ziehen und die römischen Ressourcen und alles drumherum quasi um die Stadt von der Stadt selbst abzuschneiden. So. Das hat nicht geklappt. Dann lag ein zweiter Grund auch in seiner Armee. Also erstmal, wer kämpfte überhaupt in Hannibals Armee? Das waren hauptsächlich andere Völker. Also ich glaube, die Armee Hannibals bestand immer ungefähr zu knapp einer Hälfte aus Kelten, also aus keltischen Kriegern, die entweder in Norditalien oder in Südfrankreich rekrutiert wurden. Und deren Motivation vor allen Dingen auch der Hass auf Rom war, um halt mit Karthago oder mit Hannibal zu kämpfen.
Ja.
Ja. Und dass seine Armee eigentlich keine Belagerungsarmee war. Also man hatte, wenn man hätte auf Rom ziehen wollen, hätte man ja die Stadt ja belagern müssen und man hatte gar nicht das Gerät
Mit
dafür.
Türmen, Katapulten, Ballisten,
Richtig.
Bomben, solche Geschichten.
Also deswegen war man darauf angewiesen, die Römer allein durch die Siege im Feld und durch, wie gesagt, durch die politische Isolation, indem man halt die engsten Verbündeten abtrennt, zur Verhandlung zu zwingen. Aber die Römer wollten halt nicht verhandeln. Also die Römer haben halt gesagt, naja, also quasi wie die Mullahs jetzt im Iran, so, wir sind auf Ground Invasion vorbereitet, ja, kommt halt. Und
Ja.
Hannibal sagte, naja, womit sollen wir denn kommen? Und auch wenn er in Cannae und in am Trasimenischen See große Siege feiern konnte, das heißt ja nicht, dass er da ohne Verluste rausging. Also auch das ist eine Sache, die man nicht vergessen darf. Die Römer konnten halt immer wieder Truppen nachrekrutieren. Hannibal konnte das nicht so einfach. Also die Kelten waren, wie gesagt, die siedelten hauptsächlich im heutigen Norditalien und jenseits der Alpen. Und ansonsten auch der Rest, der halt nicht aus Kelten bestand. Ein Großteil der karthagischen Armee bestand jetzt auch aus Söldner. Und
Ja,
Söldner, naja,
Numidier,
deren.
leichte Kavallerie, sowas.
Genau. Und die Motivation für Söldner zu kämpfen ist halt das liebe Geld. Und naja, wenn man das Geld halt irgendwann nicht mehr hat, dann kämpfen auch die Söldner nicht mehr für einen. Also dieser Abnutzungskrieg, den Hannibal führen wollte, oder den eigentlich Hannibal schnell führen wollte, der ging halt insofern nicht auf, weil für einen längeren Abnutzungskrieg, die Römer viel, viel besser gerüstet waren. Und
Ja.
das hat Hannibal letzten Endes das Genick gebrochen. Nicht mal die römische Erfolge oder so, sondern einfach, dass die Römer einen ungebrochenen Willen hatten, dass die Römer auch ihre Männer direkt rekrutieren konnten, im Gegensatz zu den Karthagern. Und dass somit letzten Endes die Zeit auf ihrer Seite war. Und Hannibal blieb lange Zeit in Italien, über mehrere
15
Jahre
Jahre.
hinweg, ja, 15 Jahre hinweg. Und wir haben gerade gehört, ne, die großen Siege, die entstanden, die waren alle innerhalb der ersten beiden Jahre. Das heißt, was hat Hannibal 13 Jahre lang in Italien gemacht? Er ist einfach umhergezogen, hat versucht, irgendwie Rom ausbluten zu lassen. Und Rom hat nach Cannae gelernt, okay, wir kämpfen mal diesmal nicht direkt gegen Hannibal, zumindest nicht in der Position, in der er gerade ist, sondern wir lassen ihn einfach nicht rein. Und lassen ihn einfach warten und
Ja.
versauern. Und Hannibal ist versauert in Italien.
Das
Genau.
stimmt. Was ja auch überhaupt bemerkenswert ist, dass seine Leute nicht verhungert sind. Also mit
Ja.
10.000 Mann mit einem Tross durch ein fremdes Land zu ziehen, man ist ja darauf angewiesen, regelmäßig zu plündern. Das ist ja auch schon logistisch derartig anspruchsvoll, dass er es überhaupt so lange da ausgehalten hat. Vielleicht noch zu betonen ist ja auch, dass zu Hause, also in Karthago, ist ja dann sein Ansehen so ein bisschen geschrumpft, weil ja die, könnte man sagen, die Opposition es halt gesagt hat, ja gut, warum geht er jetzt doch nicht auf Rom? Also warum ist er so feige? Und die
Ja.
Logik von Hannibal, dass es halt nicht ging aus der Situation heraus, wurde dann immer schwächer oder weniger anerkannt.
Genau. Und irgendwann kam ja dann noch der Faktor, dass man halt in Spanien auf römischer Seite Erfolge verbuchen konnte, also die Eroberung Neu-Karthagos. Das heißt, der Krieg für Karthago sah irgendwann nicht gut aus. Und letzten Endes dachte man sich dann in Rom, okay. Wenn Hannibal jetzt versucht hat, seinen Krieg nach uns zu tragen, dann machen wir das gleiche mit ihm. Und die Römer hatten ja nach wie vor eigentlich die Seehoheit im Mittelmeer über die Karthager. Das heißt, sie konnten
Ja.
eigentlich relativ problemlos im Mittelmeer navigieren, ohne jetzt von karthagischen Flotten großartig gestört zu werden. Sodass sich die Römer gesagt haben, okay, wir nehmen jetzt unsere Armee, und statt gegen Hannibal direkt zu kämpfen, lassen wir ihn in Italien versauern und verhungern und was auch immer. und ziehen halt direkt nach Karthago. Und das haben sie auch gemacht. Der bereits erwähnte Cornelius Scipio Africanus ist dann mit seiner Armee nach Karthago gezogen und stand dann halt vor dem Tor Karthagos. Also die Römer haben quasi die Uno-Reverse-Karte rausgepackt. Und jetzt gesagt, naja, mach was. Und Hannibal musste reagieren. Also er ist dann auch zurückgegangen nach Karthago und musste sich dann den Römern in seiner Heimat stellen. Und das ging nicht gut für sie aus. Also für die Karthager ging es nicht gut aus. Also, obwohl Hannibal nach wie vor ein taktisches Genie war, waren einfach die Kräfte Karthagos nach ja, 15 Jahren, über 15 Jahren aufgezehrt. Also die letzte große Schlacht war die Schlacht von Zama am 19. Oktober 202 vor Christus. Und der hat Hannibal nochmal versucht, alle seine Kraft und alle seine, auch sein strategisches Genie in die Waagschale zu werfen, aber es hat letzten Endes nicht geklappt. Und das war weniger, weil die Römer jetzt truppentechnisch überlegen waren. Also die Römer waren diesmal eher in der Unterzahl, beziehungsweise ungefähr ausgeglichen. Ne? Also man hatte ungefähr 50.000 Truppen gegen 50.000 Truppen, aber die Römer hatten auch dazugelernt. Also sie hatten natürlich auch gerade nach der Niederlage von Cannae irgendwann verstanden, wie Hannibal Krieg führte. Und auch gegen die Kriegselefanten, die Hannibal jetzt in Afrika dabei hatte, wusste man sich zu helfen, sodass eigentlich die ganzen Trümpfe, die Hannibal in der Hand hatte, eigentlich wirkungslos waren. Und so haben halt die Römer die Schlacht von Zama letzten Endes gewonnen.
Ja, und damit hat Karthago einen sehr, sehr, sehr großen Teil seiner vorherigen Besitztümer verloren. Also in Spanien waren sie dann komplett raus. Und selbst an der Nordküste Afrikas, wo sie ja vorher ja, weite Teile besiedelt haben, hat man die Gebiete auch verloren. Und Karthago blieb tatsächlich nur noch der Landzipfel in Nordtunesien übrig, also das Gebiet um die Hauptstadt Karthago herum. Und die Römer haben sie aber noch nicht ganz vernichtet, sondern sie haben sie dann eingebunden, schrägstrich ausgebeutet, kann man das so sagen?
Ja, also Karthago war letzten Endes im Grunde genommen ein von Rom
Vasalle.
abhängiger Staat, ja, eine Art Vasall.
Ja.
Also die hatten keine selbstständige Außenpolitik mehr, ne? Sie waren nicht mehr souverän, wenn man so möchte, ja. Und der Grund, warum es dann zum dritten Karthagischen Krieg kam, war, das war, wie gesagt, ungefähr 50 Jahre nach dem verlorenen Krieg von Hannibal. Also Hannibal musste, oder Karthago musste 201 vor Christus mit den Römern letzten Endes Frieden schließen. Das war quasi das letzte Jahr des Zweiten Punischen Krieges.
Ja.
Und 52 Jahre danach, 149 vor Christus, kam es zu einem Konflikt zwischen Karthago und den, ich glaube, Numidiern, also einem anderen nordafrikanischen Volksstamm westlich von Karthago, also ungefähr im heutigen Algerien oder im Grenzgebiet zwischen Algerien und Tunesien. Und die Numidier hat natürlich auch ihre Verträge mit Rom. Und auch hier nahm das Rom zum Anlass, um dann letzten Endes endgültig Schluss mit Karthago zu machen. Es gab auch im politischen Rom einen gewissen Druck, Karthago zu vernichten. Also es gibt da ja einen gewissen Cato, den Älteren,
Ja.
dessen berühmter Ausspruch "Cetero censeo Carthaginem delendam esse" ja zu einem geflügelten Wort geworden ist.
Hast du das
Also
gerade aus dem Kopf rezitiert?
ja,
Oha.
also der Spruch heißt übersetzt: Des Weiteren bin ich der Überzeugung, dass Karthago vernichtet gehört oder vernichtet werden müsse.
Er hat ja
Und
jahrelang
ja,
seine Reden damit beendet.
genau, er hat jahrelang seine Reden damit beendet, deswegen ist es ja auch zu einem geflügelten Wort geworden. Also egal, worum es eigentlich ging im Senat, Cato hat immer dasselbe gesagt. Also eigentlich eine Sache, die man auch in der heutigen Politik übernehmen könnte. Zwinker, zwinker an einen gewissen Redakteur. Auf jeden Fall,
Ja.
genau. Wir haben dann die Situation, dass Karthago vollständig vernichtet ist. Und die Frage ist jetzt eigentlich, was ist nach dem Zweiten Punischen Krieg mit Hannibal geschehen?
Ja.
Und das Ding ist, die Römer haben Hannibal nie zu fassen bekommen. Also nach dem Friedensschluss ist Hannibal ins Exil gegangen, ins östliche Mittelmeer. Also er war, glaube ich, zuerst bei den, ich habe es nicht mehr ganz genau im Kopf, ich glaube, er war zuerst bei den
Mit Thrakern?
Seleukiden. Ich dachte bei
Okay.
den Seleukiden. Also die Seleukiden, falls jemand nicht weiß, wer das ist oder was das ist, das war eine griechische Dynastie, die ungefähr im heutigen Syrien und darüber hinaus geherrscht hat, also in der Levante, Syrien, Libanon, heutiger Irak ungefähr. Und das war ein Nachfolgekönigreich des Reiches Alexanders des Großen. Also die Seleukiden waren sogenannte Diadochen. Die Diadochen waren Generäle Alexanders, die sich dann nach seinem Tod um die Nachfolge gestritten hatten. Und einer dieser Generäle war Seleukos, der eben eine Herrschaft in dem Gebiet Syrien, Libanon, Irak aufbauen konnte. Und genau, dort herrschten die Seleukiden. Und zu denen ist dann Hannibal gezogen und hat auch da versucht, gegen Rom irgendwie zu agitieren. Aber all das war letzten Endes auch erfolglos. Also die Seleukiden, wie auch die anderen Diadochen, die im östlichen Mittelmeerraum lagen, mussten sich ja letzten Endes Rom unterwerfen. Und genau, nachdem die Seleukiden gegen Rom verloren hatten, das war ungefähr 190 vor Christus, ist er dann wieder in ein weiteres, also es ist er weitergezogen. Und irgendwann, als dann quasi, naja, es abzusehen war, dass sich die Römer Hannibal hätten greifen können, hat er Selbstmord begangen, glaube ich, oder so war das doch. Warte mal, wenn ich jetzt.
Ja, richtig.
Ja,
Hat,
genau. Also.
aber wobei auch da muss man wieder sagen, was für Quellen hat man, was weiß man wirklich.
Ja.
Ist natürlich ein schöner, was heißt schöner Abschluss eines Legendenstatus, dass er sich den Römern dann nochmal entzieht, aber ich weiß jetzt auch nicht, wie sicher da die Quellenlage ist.
Ja, also genau, so richtig weiß man es tatsächlich nicht. Auf jeden Fall gestorben ist er 181 zu 102, oder? Ich meine, es ist nicht genau sicher, also offiziell, was heißt offiziell? Also ich glaube, die gängigste Theorie ist, dass er 183 vor Christus in Bithynien gestorben ist. Also Bithynien ist ungefähr heutige Nordost, nee, Quatsch, Nordwesttürkei, also die Region
Ja.
um Istanbul herum, das ist Bithynien gewesen in der Antike. Genau. Und somit
Ja.
kam die Legende zu einem Ende. Aber das
Das
sollte sich jetzt nicht
rühmlich
rein.
unrühmliche Ende von Hannibal Barkas und ja, seinem Heimatstaat, du hast es ja eben schon angedeutet, dem ging es dann einige Jahrzehnte nachher an den Kragen, als die Römer dann die Chance der Zeit nutzten und Karthago dem Erdboden gleichmachten, vernichteten. Man weiß auch nicht so ganz, wie das passiert ist. Es gibt ja diesen Mythos, dass die Römer Salz auf die karthagischen Felder gestreut haben, um ja für immer zu unterbinden, dass jemals wieder da Landwirtschaft betrieben werden kann. Das ist aber ein Mythos, der erst im, ich glaube, 19. und 18. Jahrhundert entstanden ist. Tatsächlich gibt es da keine antike Quellen dazu, aber jeder Mythos hat halt einen wahren Kern und ja, man weiß halt, dass die Römer sehr rigoros gegen das Volk der Karthager in Anführungsstrichen vorgegangen ist und da wahrscheinlich alles vernichtet, versklavt oder abgeschlachtet hat. Ja, und Karthago verschwand dann im Jahr, wo sind wir? 149 vor Christus, ne?
Der begann der
Im
Krieg und
Jahr,
ich glaube 146 Christus.
genau,
146 war
also
dann das
ja, war
endgültige
dann
Aus.
Ende und Karthago
Und
verschwand von der Landkarte.
also tatsächlich war das Gebiet um Karthago jahrhundertelang unbesiedelt. Erst, ich glaube, Cäsar war es dann, der quasi ein neues Karthago gegründet hat. Ungefähr auf demselben Gebiet des alten. Also es gab dann auch in der Spätantike dann eine Stadt Karthago, aber die hat dann mit dem punischen Karthago, sage ich mal, nichts mehr zu tun. Also da lebten dann Römer und andere Völker oder andere Menschen aus dem antiken Nordafrika, aber halt keine Phönizier mehr in dem Sinne.
Ja, und was man sich auch immer klar machen muss, ist, weil wie wir heute ja auf Nordafrika blicken, ist ja irgendwie so ein muslimisches Land, wo die Leute in eher weniger Wohlstand leben und wo nichts funktioniert. Aber in Katar, also offensichtlich ist eben nicht der Landstrich dafür verantwortlich, wie eine Region sich schlägt, sondern die Menschen. Und tatsächlich war es ja wirklich so, dass Karthago ein absolut blühendes Reich war und insbesondere die Stadt Karthago. Da gibt es Schätzungen, dass die Stadt am Höhepunkt ihrer Zeit, das müsste dann vor dem Zweiten Punischen Krieg gewesen sein, dann sogar nach dem Zweiten Punischen Krieg 400.000 bis 500.000 Einwohner hatte und damit neben Rom und Alexandria die größte Stadt der damaligen Zeit war. Es gibt da auch einige Rekonstruktionen mittlerweile. Wen das interessiert, der kann das mal googeln. Einfach Karthago Stadt eingeben oder Karthago Rekonstruktion oder so. Vom ZDF gibt es auch eine Doku dazu, wo man dann das als Videoaufnahmen sehen kann, weil was halt überliefert ist, ist dieser riesige runde Innenhafen. Ich weiß nicht, ob du so ein Bild mal gesehen hast, Friederikus. Also es ist wirklich unvorstellbar, was für eine technische Meisterleistung, was für ein Know-how und was für ein Wohlstand in dieser Handelsmetropole geherrscht haben muss. Ja, das alles konnte man so ein bisschen rekonstruieren durch die archäologischen Funde. Und das alles ist verschwunden wegen den Römern. Grrr.
Ja,
Aber so ist der Lauf der Dinge.
also auch um noch mal das in Zahlen zu setzen. Also 146 vor Christus, als es dann zur Erstürmung Karthagos kam, lebten ungefähr, wie du schon gesagt hast, eine halbe Million Leute in der Stadt. Und von denen haben dann 50.000 den Angriff überlebt. Ja? Und die wurden natürlich dann von den Römern, naja,
Versklavt.
versklavt. Genau.
Ja, also neun Zehntel der Bevölkerung getötet. Der Dreißigjährige Krieg ist ja, sage ich mal, der blutigste Krieg, den man so in der Neuzeit eigentlich kennt. Und da sind ja 30 bis 50% der Bevölkerung je nach Region in Deutschland umgekommen. Und ja, in Karthago war das noch mal deutlich mehr.
Ja, genau.
Okay, dann war das unser Podcast zu Karthago und dem brillanten Feldherr Hannibal Barkas. Vielen, vielen Dank, Friederikus.
Ja, sehr gerne. Ein ultraspannendes Thema natürlich. Übrigens der kulturelle Einfluss von Karthago letzten Endes auf das heutige Italien ist vielleicht nicht zu vernachlässigen. Also
Okay.
im Italienischen fällt mir gerade ein, gibt es zum Beispiel den Namen Annibale als Vornamen. Also ich weiß jetzt nicht, wie häufig der ist, aber es gibt ihn auf jeden Fall. Es gibt dann auch diese berühmte Romanliteratur Hannibal. Klar, auch die bezieht sich dann auf den antiken Hannibal. Und auch, was auch spannend ist, auch andere karthagische Feldherren haben quasi als Vornamen bei den Italienern überlebt. Also Amilcare von Hamilcar ist zum Beispiel ein Vorname. Und ein gewisser italienischer Diktator des 20. Jahrhunderts hatte Amilcare als Zweit- oder Drittnamen. Weiß jetzt gar nicht
Ah,
auswendig.
okay.
Aber,
Ja, interessant.
ne?
Und vielleicht auch nur dann, wenn wir gerade dabei sind, warum die alle so ähnlich heißen, die Karthager, also Hasdrubal, Hannibal, Hamilkar, das ja Baal ist ja wahrscheinlich, also sprachlich rekonstruiert, der Gott der Karthager gewesen oder einer der Hauptgötter. Kennt man vielleicht schon aus dem Alten Testament, als die Juden sich gegen die Baals, Anbeter gewehrt haben. Und das ist halt der Grund, warum Baal oder Baal in vielen Vornamen der Karthager drin war.
Genau, also es
Ja.
war eigentlich ein Gott, der, ich sag mal, der nicht-jüdischen Semiten im syrischen Libanon oder also im syrischen oder libanesischen Raum der damaligen Zeit. Also
Genau.
nicht nur von den Karthagern, sondern auch von anderen
Ja,
semitischen
ja.
Völkern dort, genau.
Genau. Und du hast es gesagt, ultra spannend. Ich sehe das genauso, aber ich weiß nicht, ob die Zuschauer das so sehen. Deswegen, liebe Zuhörer, gebt uns bitte Rückmeldung. Habt ihr Lust an einem regelmäßigeren historischen Format? Dann schreibt es bitte in die Kommentare. Und Ihnen oder euch muss natürlich auch klar sein, dass wir ein unabhängiges, alternatives Medium sind und uns über unsere Printausgabe finanzieren. Da kann man den Artikel auch sehr schön nachlesen. Wie gesagt, Heft 48, Thema KI. Und von daher würde es uns sehr freuen, wenn ihr uns unterstützt. Also am besten natürlich ein Abo abschließen oder Einzelausgaben bestellen. Und wer gar nicht gerne liest, sondern nur Podcast hört, der kann natürlich auch was spenden. Den Link schreiben wir unten drunter. Ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank, Friederikus, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Podcast.
Ja, auf Wiederhören und Walete.